HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. In diesen Tagen erhalten wieder Millionen Arbeitnehmer die Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung. Das ist eine gute Gelegenheit, einmal genauer hinzuschauen, zu prüfen, welche Rente einen erwartet. Aber die Angaben, die in der Renteninformation kompakt vermittelt werden, sind mit Vorsicht zu genießen. In vielen Fällen sind sie unrealistisch und mit anderen Informationen, etwa zur Betriebsrente, kaum vergleichbar. Nicht zuletzt deshalb ist das Thema Rente bei vielen Bundesbürgern unbeliebt, teilweise sogar mit Angst vor Altersarmut verbunden. Das soll sich mit einem neuen Angebot ändern, dem sogenannten Rentencockpit, an dem federführend die Uni Frankfurt arbeitet. Das Thema in hr-info Bilanz. Es sind nicht viele, die es wagen, sich mit der eigenen Rente und der damit verbundenen Vorsorge auseinanderzusetzen, weiß Andreas Hacketal, Professor für Finanzwissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt.
Es liegt so weit noch in der Zukunft und deswegen, kann noch viel passieren. Gleichzeitig geht es alle an und häufig mit einem negativen Gefühl. Ja, Altersarmut als das Stichwort. Das heißt, es ist nicht gut besetzt und zwar auch deswegen, weil viele Leute, wenn befragt, so die Statistiken gehen, 2/3 der Leute nicht wirklich wissen, was sie erwarten können an Einkommen, an Rente aus den verschiedenen Quellen, wenn sie denn in Ruhestand gehen.
Nicht wissen um die eigene Zukunft kann gefährlich sein, denn bei vielen Menschen reicht das zur Seite gelegte nicht aus, den Lebensstandard im Alter halten zu können, sagt Markus Grabka, Rentenexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Wir haben das mal im letzten Jahr mit einer Studie versucht durchzurechnen, und zwar haben wir nur die erwerbstätigen Personen im Alter von 55 bis 64 Jahren betrachtet. Also das sind ja sozusagen die rentennahen Jahrgänge und haben deren aktuellen Konsumniveau verglichen mit den bisher erworbenen Rentenanwartschaften aus allen Säulen der Alterssicherung. Und da mussten wir leider feststellen, dass diese potenzielle Versorgungslücke, wie wir sie genannt haben, im Schnitt bei etwa 650 Euro betragen wird. Das heißt also, bei vielen dieser Älteren wird es dazu führen, wenn sie in die Rente eintreten, dass sie einen Teil ihres gewohnten Konsumniveaus einschränken müssen, weil die Rente nicht dieses Niveau erreicht, was sie eben derzeit verkonsumieren.
Das kann viele Gründe haben. Menschen haben zum Beispiel ihren Job für einige Jahre unterbrochen, weil sie Kinder aufgezogen oder Angehörige betreut haben, weil sie den Arbeitgeber gewechselt, arbeitslos oder im Ausland waren oder aber weil sie zu spät angefangen haben vorzusorgen. Dorothea Mohn von der Verbraucherzentrale Bundesverband empfiehlt:
Altersvorsorge sollte, wenn möglich, so früh wie möglich angegangen werden. Und was dann wichtig ist, Altersvorsorge bedeutet langfristiges Sparen. Und beim langfristigen Sparen ist man gezwungen, ins Risiko zu gehen. Also das heißt, auch in Aktien zu investieren. Tut man das nicht und setzt von Anfang an auf Sicherheit, bedeutet das letztendlich, dass man Renditemöglichkeiten verschenkt und nicht ausreichend Kapital aufbaut.
Früh anfangen, Aktien und andere Sparformen wählen, das ist das eine. Das andere, die klassischen Formen der Vorsorge wählen. Markus Grabka.
Für die heutigen Älteren, 90% von diesen haben Anwartschaften an die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist die wichtigste Säule der Alterssicherung und nicht ohne Grund treibt die Politik hier es auch immer um, dass man eben Reformen dieser Alterssicherungssäule vor allen Dingen vornimmt. Und Betriebsrenten zum Beispiel sind eben leider nur bei einem gewissen Teil der Bevölkerung vorhanden. Und auch da ist das Absicherungsniveau, also die Höhe der Anwartschaften, die dort erzielt werden, im Vergleich zur gesetzlichen Rentenversicherung erheblich kleiner. Und letztendlich die dritte Säule der Alterssicherung, heutzutage typischerweise die Riester-Rente, das sind dann nochmals viel kleinere Beträge und leider eben auch die Returns, also die Renditen, die daraus erzielt werden, sind ausgesprochen gering.
Gesetzliche Rente, betriebliche und private Vorsorge, das sind die drei Eckpfeiler in Deutschland. Hinzu kommt noch einiges, sagt Raimund Maurer, Professor für Alterssicherung an der Goethe-Uni in Frankfurt.
Das Problem in Deutschland ist, dass es enorm viele Bausteine gibt. Und viele Bürger die Übersicht verlieren. Wir haben Riester, wir haben Rürup, wir haben das komplette Spektrum der betrieblichen Altersversorgung mit 5 verschiedenen Durchführungswegen. Wir haben das eigene Sparen das außerhalb von staatlich geförderten Rentensystemen erfolgt, das verwirrt die Menschen.
Das Angebot ist kaum zu überblicken und die Fragen mitunter nicht einfach zu beantworten, sagt sein Kollege Professor Andreas Hacketal.
Reicht das denn? Ist das denn ein hinreichendes Auskommen für das Alter? Dazu muss ich verstehen, wo habe ich denn Ansprüche? Was kommt da insgesamt bei raus? Das überschaut kaum jemand. Und die zweite Frage ist, was brauche ich denn überhaupt? Die Frage ist nicht minder komplex.
Seiner Erfahrung nach gibt es drei typische Verhaltensmuster bei den Verbrauchern. Die einen versuchen, ihre jeweiligen Daten der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Vorsorge am heimischen Computer auf dem jeweils aktuellen Stand zu halten. Die anderen holen sich professionellen Rat. Die allermeisten aber vertagen das Thema Rente und Vorsorge oder kümmern sich überhaupt nicht darum. Das soll anders werden, sagt die Politik und unterstützt derzeit den Aufbau einer Renteninformationsplattform, an der maßgeblich die Uni Frankfurt beteiligt ist. Rentencockpit heißt das Angebot. Es soll einfach und verständlich und per Smartphone oder Computer bedienbar sein.
Was das Tool auf keinen Fall machen wird, ist den Weg aufzeigen, sprich Produkte anbieten, Beratung anbieten. Das ist nicht das Ziel, da gäbe es auch Anreizkonflikte. Das Tool ist neutral, das Rentencockpit, unabhängig und will vor allen Dingen Transparenz schaffen zu der Frage, wo stehe ich und gegebenenfalls, wo will ich hin?
Noch ist das Rentencockpit in der Testphase. Im Winter soll es in einer Beta-Version an den Start gehen, im nächsten Jahr dann komplett. Federführend beteiligt am Aufbau ist Finanzwissenschaftler Andreas Hacketal. Er hat Annabel Hornung für einen Test eingeladen. Sie organisiert die Veranstaltungen für das Präsidium der Universität Frankfurt.
Ich hatte das bisher immer weggeschoben. Im Januar bin ich 40 Jahre geworden und eine einjährige Tochter. Und immer mehr, wenn ich jetzt diesen Brief bekomme, wo drauf steht, was man theoretisch als Rente bekäme, wenn man dann in so und so vielen Jahren in Rente ginge, hat mich dann doch auch auf den Gedanken gebracht, sich vielleicht da ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, als ich das bisher getan habe.
Gemeint ist die Renteninformation der gesetzlichen Rentenversicherung, die möglichst kompakt informieren will. Für viele Verbraucher sind die dort ausgewiesenen Zahlen, wie hoch die Rente einmal sein könnte, ein kleiner Schock. Auch für Annabel Hornung.
Angesichts der steigenden Mietpreise in Frankfurt und der Lebenshaltungskosten des Rhein-Main-Gebiets hat mich das schon schockiert, klar. Also ich weiß schon auch, dass man sich auch selber noch kümmern muss um seine Rente und diverse Dinge anlegen. Ich rieche da schon seit ein paar Jahren, aber so richtig eingängig ist es mir auch nicht. Und habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das sind die zwei Sachen, die ich sozusagen neben meinem normalen Gehalt irgendwann mal abgeschlossen habe.
Diese kleinen Bausteine nebeneinander, das ist typisch für die meisten Verbraucher. Nur die wenigsten behalten da den Überblick, was insgesamt einmal rauskommen könnte. Das sagt auch Dorothea Mohn von der Verbraucherzentrale Bundesverband.
Ich bin schon davon überzeugt, wenn man es den Verbrauchern an dieser Stelle leichter machen würde und ihnen mindestens einmal pro Jahr sagen würde, das ist das, was bei dir angespart ist und was fürs Alter zur Verfügung stehen könnte und in Rente übersetzt, ist das so und so viel. Ich bin davon überzeugt, dass das eine wichtige Hilfestellung für Verbraucher ist. Zum einen möglicherweise auch eine Beruhigung ausstrahlt, einem anderen vielleicht sagt, hier, ich muss noch mehr tun und es wird eben die Teile in der Gesellschaft geben, für die es Frust bedeutet, weil sie keinen Spielraum haben, zusätzlich vorzusorgen.
Schweden ist so ein Beispiel, wo die Menschen einmal im Jahr informiert werden über ihre gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge. Also ein umfassendes Bild erhalten, was sie einmal erwarten könnte. Genau dieses Bild soll Ihnen ab dem nächsten Jahr auch das Rentencockpit liefern. Andreas Hacketal erklärt den Start dieses Portals.
Die erste Seite ist die Seite, die das Interesse wecken soll und schon einen ersten Eindruck geben soll, was denn dann zu sehen sein wird. Und zwar für drei verschiedene typische Personen. Ja? Hier der Friedrich Schulmeister im Alter von 56 Jahren, die Maike Hillmeier 26 und die Monika Kantereit mit 44.
Letztere käme seinem Gast Annabel Hornung wohl am nächsten.
Also ich finde es ganz besonders eingängig, dass man schon so ein paar Role Models oben hat. Ne? Also jemand im Alter von in den 20ern, jemand, der schon, sage ich jetzt mal, über 50 ist, jemand, der so in den 40ern ist, dass man sieht auch ungefähr, was verdienen die monatlich und was kommt dann am Ende raus. Also ich glaube schon, solche Beispiele, dass man sich auch selber so schon einsortieren kann, wo ist ungefähr das, wo ich mich einordne, das ist schon auch wichtig und ansprechend.
Die übergeordneten Fragen des Rentencockpits im Sinne der Verbraucher sind:
Was habe ich zu erwarten? Zentrale Frage. Die zweite Frage, was brauche ich denn ungefähr? Das haben hier diese Personen mal eingegeben und dann steht hier unten eine entsprechende Zahl, sodass man aus der Differenz sehen kann, aha, das könnte positiv oder negativ sein, aber eben schon mal diese Navigation hat. Eine letzte wichtige Zahl ist, wann gehe ich denn überhaupt in Rente? Hier ist das Standardalter von 67 Jahren eingegeben, aber auch das zeigt dieser Blick. Es zeigt, aha, ich kann dann wahrscheinlich damit arbeiten und fragen, wie verändert sich denn meine Rentenzahlung, wenn ich früher oder später in Rente gehe?
Sagt Professor Hacketal von der Uni Frankfurt. Bevor die Verbraucher das erfahren, müssen sie zunächst einmal ein paar Grunddaten eingeben.
Geburtsjahr ist einzugeben, dann ist die Frage, ist man denn gesetzlich versichert oder Beamter oder Sonstiges, wie zum Beispiel selbstständig. Dann gibt man ein monatliches aktuelles Bruttoeinkommen ein, damit eben darauf basiert mal eine Hochrechnung gemacht werden kann und die angestrebte Rente. Hört sich erstmal viel an, aber letztlich geht es darum, dass man ein paar Zahlen eintippt, sodass man dann im nächsten Schritt tatsächlich schon mal für sich ein Rentencockpit sieht mit den besagten Hebeln. Also Brutto, Netto, was bekomme ich, was möchte ich.
Und wann will ich in Rente gehen? Vorausgesetzt mindestens 35 Beitragsjahre sind erreicht. Testperson Annabel Hornung sagt.
Für mich sehr nachvollziehbar. Also ich finde auch ganz wichtig, was Professor Hagetal gesagt hat, nämlich, dass man sozusagen auch variieren kann und gucken kann, was passiert, wenn ich jetzt nicht mit 67, sondern schon mit 65 in die Rente gehen möchte. Und so baut sich das aber auch ganz logisch auf dem Screen und man wird Schritt für Schritt angeleitet.
In Ihrem Rentencockpit ist es neben der gesetzlichen Rente und einer Berufsunfähigkeitsversicherung die Riester-Rente, die sie vor einigen Jahren abgeschlossen hat.
Hier haben wir jetzt vor uns einen Reiter aufgeklappt für eine Riester-Rente. Ja, das hatten Sie als Beispiel genannt, eine Riester-Rente. So, die Daten wurden gezogen. Momentan ist es so, 350 Euro können Sie gemäß Versicherer erwarten. Die Daten, die hier dargestellt werden, sind genau dieselben, die Sie auf der Standmitteilung einmal pro Jahr vom Versicherer bekommen, damit Sie das auch vergleichen können. Es gibt aber tatsächlich Wahlmöglichkeiten. Also zum Beispiel stellt sich die Frage, was passierte denn, wenn ich nicht mehr weiter einzahle? Aus welchen Gründen auch immer? Ja, Sie haben das Geld nicht oder Sie entscheiden sich, nein, mit dem Vertrag, den storniere ich oder stelle ich beitragsfrei. Das können Sie hier anklicken. Ja, dann würde sich die Zahl verändern. Sie können also diese Was-wäre-wenn-Fragen beantworten. Ein zweites Beispiel, was hier dargestellt ist, bei vielen Riester-Verträgen gibt es eine Überschussbeteiligung. Das heißt, ein Teil Ihres Geldes wird an Kapitalmärkten investiert und es ist nicht ganz klar, was dabei rauskommt. Der Versicherer nennt Ihnen verschiedene Szenarien, auch auf der Papierform. Ja, hier ist das klassische Szenario für Sie erstmal deutlich dargestellt. Sie können aber davon abweichen und sagen, was wäre denn, wenn sich das nun anders entwickelt? Und wenn Sie das anklicken, verändert sich diese Zahlung. Das heißt, Sie lernen, was sind die verschiedenen Szenarien, können es aber im Zweifelsfall einfach bei dem belassen, was Ihnen berichtet wird und gehen dann wieder zurück und sagen, das ist die Summe insgesamt im Rentencockpit.
Die Daten von Annabel Hornung sind eingegeben, verschiedene Szenarien berechnet. Aber
was mir dann noch nicht so ganz klar ist, da hätte ich jetzt auch die Frage, wenn ich dann alles eingegeben habe und verschiedene Szenarien für mich sozusagen mal durchgespielt, kann ich die verschiedenen Szenarien mit und ohne Riester, mit und ohne Überschüsse und so weiter, kann ich mir das auch speichern, damit ich das hinterher auch nochmal vergleichen kann?
Professor Andreas Hacketal.
In der Tat, in dem Tool ist vorgesehen, unter Ihrem Profil verschiedene Szenarien in der Tat, ja, dass Sie die als solche speichern können und in dem Tool festhalten können. Jetzt habe ich das im Tool, aber vielleicht möchte ich das mit dem Ehepartner besprechen oder mit einem Berater.
Zahlen vergleichen oder so.
Ja. Dann können Sie diese ganzen Daten, die Sie hier sehen, auch exportieren. Ich kann nur sagen, nein, keine Personendaten, sondern tatsächlich nur das Rennen-Cockpit mit den nackten Zahlen, das exportieren und ausdrucken oder weiterverwenden.
Datensicherheit wird bei dem Rentencockpit großgeschrieben, sagt er, denn es gehe um mitunter sensible Daten, wie das Gehalt zum Beispiel oder Versicherungen. So könnte Annabel Hornung also verschiedene Szenarien, beispielsweise einen früheren Rentenbeginn oder einen höheren Fondssparbetrag, speichern und sie für andere zugänglich machen. Hinter dem Rentencockpit steht der gemeinnützige und überparteiliche Verein Deutsche Renteninformation.
Der Verein Deutsche Renteninformation ist neutral und unabhängig. In unserem Beirat sitzen die rentenpolitischen Sprecher verschiedener Fraktionen aus dem Bundestag, ein ehemaliger Bundesverfassungsrichter, Wissenschaftler und so weiter. Die Idee ist, wir sind neutral und unabhängig, haben über europäische Fördermittel Finanzmittel erreicht, um eben einen solchen Cockpit aufzubauen. Das machen wir über die nächsten Monate. Das Konzept liegt vor. Jahresende spätestens wollen wir fertig sein und in den Test hineingehen. Und dann bieten wir tatsächlich diesen Prototypen, lauffähigen Prototypen, den Beteiligten an, haben sagen, das ist ein neutral finanziertes Instrument, was unabhängig ist und was genau diese Ziele verfolgt, von Datenschutz bis hin zu Nutzerfreundlichkeit, die alle sich wünschen.
Das Rentencockpit, Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, begrüßt den Aufbau dieser Informationsplattform.
Das ist ein ausgesprochen löbliches Vorhaben. In der Tat muss da der Dschungel der intransparenten Informationen gelüftet werden, damit die Menschen viel besser nachvollziehen können und auch wissen, wo sie tatsächlich mit ihrer privaten und auch gesetzlichen und betrieblichen Altersvorsorge derzeit stehen und wie viel sie zusätzlich sparen müssen, um im Alter tatsächlich dann eben keine Lücke zu haben. Derzeit ist das für die normalen Menschen ausgesprochen schwer, entsprechend einen solchen Vergleich vorzunehmen, weil eben die entsprechenden Altersvorsorgeprodukte nicht eins zu eins direkt miteinander vergleichbar sind und man da schon regelrecht Experte sein muss, um hier eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Dorothea Mohn, Rentenexpertin bei der Verbraucherzentrale Bundesverband.
Grundsätzlich ist das eine super Idee, Verbrauchern einen Überblick darüber zu geben, wie viel sie bislang wahrscheinlich fürs Alter schon angespart haben. Das kann ihnen dabei helfen, einen Eindruck zu bekommen, ob sie auf einem guten Weg sind oder ob sie möglicherweise noch mehr sparen müssen. Das ist einfach eine Planungshilfe für Verbraucher und somit gut. Und auch der Koalitionsvertrag sieht ja genau so etwas vor, dass so etwas aufgebaut werden soll. Aber man darf natürlich nicht vergessen, diese Renteninformation wird sich natürlich auch an Verbraucher richten, die möglicherweise den Spiegel vorgehalten bekommen, dass es im Alter nicht reichen wird, aber die über keine Sparfähigkeit verfügen und dann ein Stück weit in einem Art Dilemma sitzen.
Das letzten Endes nur die Politik lösen kann, sagt auch sie. Ein ähnliches Projekt wie das Rentencockpit verfolgt derzeit auch die Deutsche Rentenversicherung mit der Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und Gestaltung. Dass es so lange dauert, führt Reinhold Tiede, Leiter des Geschäftsbereichs Forschung und Entwicklung der Deutschen Rentenversicherung, auf den typisch deutschen Perfektionismus zurück.
Wir haben immer die Ideallösung gesucht, anstatt erstmal einen ersten Schritt zu gehen. Insofern glaube ich, ist sowohl das, was an der Uni Frankfurt im Moment entwickelt wird, als auch das, was wir in der Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und Gestaltung zurzeit entwickeln, ein erster Schritt. Und das ist auch gut so, weil nur so kommen wir voran.
HR Info. Bilanz.
Rund um die Frage, wie die Menschen in Zukunft einfacher und besser über ihre zukünftige Rente informiert werden können, wird in Politik und Wissenschaft derzeit über einige Reformen diskutiert, etwa wenn es um die Riester-Rente geht. Ein im Vergleich zur gesetzlichen Rente noch junges Angebot. Raimund Maurer, Professor für Alterssicherung an der Goethe-Uni in Frankfurt.
Wir haben jetzt 18 Jahre Erfahrung. Dabei haben wir zwei große Kapitalmarktkrisen mitgemacht, mit der Internetblase, mit der großen Finanzkrise 2008. Und sicherlich sind wir dort nicht am Ende. Ja, das ist der Einstieg. Wenn Sie einmal vergleichen, in den USA, die ein sehr ausgefeiltes System der kapitalgedeckten Altersvorsorge haben, haben sie im Jahre 1980 damit begonnen. Auch dort hat es lange Zeit gedauert, bis sie, sage ich mal, das System so etabliert haben, dass es insgesamt rund läuft. Da müssen wir noch stärker dran arbeiten. Ich denke auch, nicht alle Produkte, die am Anfang sehr stark in den Markt hineingebracht worden sind, werden so überleben, auch in einem Niedrigzinsumfeld. Wir müssen die Rolle überdenken der Sicherheit, die dadurch gewährleistet wird, dass wir Garantien geben. Garantien in der Auszahlphase, Garantien in der Ansparphase. Dort haben wir vollkommen neue Erfahrungen jetzt mit dem Niedrigzinsumfeld, das dann solche Produkte unheimlich teuer machen. Da muss natürlich nachgedacht werden und geguckt werden, wie das System verbessert werden kann.
Die Zahl der Riester-Verträge liegt bei rund 16 Millionen. Das Interesse der Verbraucher ist nicht mehr allzu groß, weil trotz staatlicher Zulagen und Steuervorteilen nur ein niedriger Garantiezins lockt und so das finanzielle Polster für den Ruhestand eher schmal ausfällt. Das Interesse der Versicherungswirtschaft hält sich ebenfalls in Grenzen, weil die garantierten Zinsen für die Kunden aus der Vergangenheit heute bei der Nullzinsphase eine teure Last darstellen. Markus Grabka, Rentenexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, sagt:
Also ich persönlich bin ein großer Anhänger davon, die Riester-Rente schlicht und einfach auslaufen zu lassen, weil Institutionen wie auch unsere eben gezeigt haben, dass die Rendite in der Riester-Rente ausgesprochen gering ist und wir aber eben aus anderen Ländern Vorbilder haben für eine alternative private Altersvorsorge, die deutlich höhere Renditen erzielt. Insbesondere in Schweden oder auch in Norwegen werden Renditen von 6 bis teilweise 8% pro Jahr erzielt, dass die Riester-Rente davon in Deutschland im Schnitt zumindest sehr weit entfernt. Und man könnte sich vorstellen, dass man die staatliche Förderung in die Riester-Rente, das sind immerhin 4 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr, dass man diese auslaufen lässt und in ein solches staatlich organisiertes Produkt, und egal ob das Ding dann am Ende Deutschland-Rente oder wie auch immer heißt, umleitet, aber eben hier ein einfach strukturiertes, transparentes, staatlich organisiertes Produkt halt anbietet, was im Schnitt zumindest erheblich höhere Renditen erzielt. Und das würde tatsächlich die dritte Säule der Alterssicherung deutlich stärken.
Professor Raimund Maurer hält die Riester-Rente dagegen für einen großen Erfolg, auch wenn er einräumt, dass die Rendite eher schwach ist.
Nun ist es so, dass diese Produkte freiwillig sind. Das heißt, sie müssen von privaten Finanzinstitutionen vertrieben werden. Sie müssen die Menschen ansprechen. Die Menschen haben viele Fragen. Das sind natürlich auch Punkte, die kosten Geld. Ein Vertrieb, der die Leute anspricht, ist ein Berufszweig und die Leute müssen hier ihr Geld verdienen dann auch. Also müssen sie die Honorare bezahlen. Die Frage ist jetzt nun, können wir das alles ersetzen, indem wir das auf einer zentralisierten Art und Weise durchführen, durch einen Staatsfonds, durch eine staatlich organisierte Form? Hier möchte ich etwas warnen, zu früh nach dem Staat zu fragen. Staatliche Einrichtungen, die enorm viel Geld bei sich akkumulieren, sind immer politischen Einflüssen ausgesetzt. Und wohin die politischen Einflüsse führen, das wissen sie nicht. Das zu kontrollieren wird eine ausgesprochen schwierige Art und Weise. Das ist der Vorteil der Riester-Rente, die in einer privaten Vorsorge durchgeführt werden und sie Eigentumsrechte haben. Das heißt, die Einflussmöglichkeiten, wohin die Gelder gelenkt werden, die sind dort nicht gegeben. Also bin ich etwas nicht so unmittelbar begeistert zu sagen, weil ein bestehendes System eine Schwäche hat, müssen wir jetzt nun einen Systemwandel durchführen und nach dem Staat rufen. Das machen wir in Deutschland nach meinem Dafürhalten viel zu schnell.
Beim Thema Altersvorsorge gibt es höchst unterschiedliche Modelle und Vorstellungen. In Deutschland etwa neben dem Staat auch unzählige private Angebote, in Nachbarländern ein Staat, der eher ordnend eingreift.
In Schweden haben sie ein System, wo sie Privatvorsorge müssen. Das ist kein freiwilliges System. Sie haben auch noch nicht mal die Möglichkeit zu sagen, eines Opting-out, man macht es und wenn man nicht will, kann man sich von diesem Zwang lösen. Dann sie müssen das machen. Einen bestimmten Anteil ihrer monatlichen Beiträge gehen in eine kapitalmarktorientierte Rente, die dann vom Staat organisiert wird und private Produktanbieter können ihre Produkte dort einbringen. Ja? Jetzt muss man auch sagen, dass das nun ein System ist, das auch nicht frei von Schwächen ist. Zunächst ist es staatlich organisiert. Nach was für Kriterien macht das der Staat? Wer darf dort hinein? Wir haben dort mittlerweile weit über 800 verschiedene Anlageoptionen. Und diejenige Anlageoption, die als sogenannte Standardmöglichkeiten gesetzt wird, das ist natürlich eine Anlagemöglichkeit, in die alle hineingehen. Ist das nicht eine große Wettbewerbsverzerrung, wenn dann der Staat sagt, in einem liberalen System, so ist Altersvorsorge zu gestalten?
Doch nicht nur in den skandinavischen Ländern ist Altersvorsorge anders organisiert, auch im benachbarten Süden, sagt Markus Grabka vom DIW.
Wenn man zum Beispiel mal in Richtung Südwesten blickt, in der Schweiz gibt es eine Versicherungspflicht für die Gesamtbevölkerung. Das ist mit der deutschen Situation überhaupt nicht vergleichbar. Aber am Ende kann man natürlich die entsprechenden Alterseinkünfte der Menschen über die Länder hinweg vergleichen. Und da kann man mal auch wieder in den Süden blicken, nämlich nach Österreich. Und da ist es so, dass die Österreicher sich eben nicht für eine private Altersvorsorge, für eine Riester-Rente entschieden haben Anfang der 2000er Jahre, sondern weiterhin die im Grunde genommen die gesetzliche Rente in Österreich gestärkt haben. Und wenn man sich die Alterseinkünfte dieser Menschen dort ansieht, sind sie erheblich höher als in Deutschland.
Die Zahlen sind eindeutig beim Blick auf das vergangene Jahr. Bei 1.231 Euro lag die monatliche Durchschnittsrente in der Alpenrepublik. Demgegenüber standen in Deutschland nur 909 Euro. Allerdings zahlen die Österreicher auch mehr ein und müssen länger auf die Auszahlung warten. Sowohl dort als auch in Schweden ist es für die Menschen jedoch einfacher abzuschätzen, wo sie mit ihrer Rente einmal stehen werden und was sie noch machen könnten, um besser vorzusorgen. Angebote wie das Rentencockpit könnten das ändern und damit den Menschen ein Stück weit auch die Angst nehmen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das war unser Thema in hr-info-Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hr-info-radio.de.